Herr, wir danken dir, dass du gerne redest und wir beten, dass du jetzt zu uns redest durch dein kostbares Wort. Amen. Lieben, lass uns gerne aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 5, und ich möchte mit euch lesen ab Vers 3 bis Vers 14. Für diejenigen, die nicht immer hier sind, wir sind in einer Predigtreihe jetzt schon eine ganze Weile mit Unterbrechungen, aber immer mal wieder durch den Epheserbrief und sind also Kapitel 5 angekommen. Und ich lese ab Vers 3. Und Vorwarnung, es geht relativ steil in die Materie hier. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Oder wörtlicher, früher wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten oder lebt als Kinder des Lichts. Ihr wisst doch, die Frucht, die von Gott hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Amen. Okay, was ist hier los? Wo sind wir hier? Wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, dass wir im Epheserbrief waren, das ist ein paar Wochen her, Anfang von Kapitel 5, sagt Paulus: Seid Gottes Nachahmer und lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat, hat sich selbst für euch hingegeben. Seid Gottes Nachahmer als Gottes geliebte Kinder und lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat und hat sich selbst für euch dahin gegeben. Und jetzt geht er weiter und wird ziemlich konkret, wie ihr gemerkt habt. Also die Ausgangslage ist, er spricht zu Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die sich zu ihm bekennen, wie wahrscheinlich die meisten, die heute hier sind. Und die spricht er an als Gottes geliebte Kinder. Jeder Mensch ist von Gott geliebt, ob er Christ ist oder nicht. Aber diejenigen, die Jesus als Herrn angenommen haben, die Vergebung empfangen haben, die haben ein neues Leben von ihm empfangen. Und die werden Gottes Kinder genannt. Und mit den Leuten redet Paulus hier. Also, Gott hat euch geliebt. Das ist hier der Anfang. Und die Logik dann in den ersten beiden Versen, könnt ihr die Predigt gerne auch noch nachhören, wenn ihr wollt, auf YouTube oder in unserem Podcast, ist dann, wenn ihr so geliebt seid, dann liebt ihr auch. Das findet sich immer wieder im Neuen Testament. Er hat uns zuerst geliebt, darum lasst uns lieben. 1. Johannes 4. Weil Christus, in den zweiten Vers hat er sogar ausdrücklich drin, lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat. Oder weil Christus euch geliebt hat, könnte man auch sagen. Und auf die gleiche Weise, wie Christus euch geliebt hat. Also, und das ist wichtig für das, was jetzt kommt. Ausgangspunkt ist immer, Gott hat uns geliebt. Gott hat dich geliebt und er liebt dich übrigens immer noch. Er sagt nicht, warum habe ich den damals nochmal geliebt? Schon vergessen? Nein, er liebt dich immer noch genauso. Tim Keller, Pastor aus New York, hat es mal so formuliert, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, was dazu führt, dass Gott dich weniger liebt. Gott begegnet dir in seiner Liebe, er beschenkt dich mit seiner Liebe. Wenn du ihn lässt, macht er dich zu seinem geliebten Kind. Das ist die Ausgangslage. Amen? Irgendjemand dabei? Man darf zwischendurch mal Amen sagen. Auch wenn, es ist nicht alle gleichzeitig und 30 Minuten lang, deshalb wie beim Singen, dann, aber zwischendurch darf man das. Man muss es aber auch nicht. Amen. So, ich habe jetzt nicht gewartet, sondern nachgedacht, aber ich bin ganz bei dir. So, die Folge ist jetzt nicht, und das ist den meisten von euch völlig klar, aber ich sage es an der Stelle nochmal deutlich, die Folge ist jetzt nicht, naja, wir sind ja schon geliebt, dann ist eh egal. Gott hat uns ja gerecht gesprochen in Christus, dann sind wir sowieso gerecht und dann ist auch egal, wie wir jetzt leben. Oder umgekehrt, wir sind ja alle nur begnadete Sünder, so ein Sprachgebrauch, den wir nicht so gerne hier gebrauchen. Sagen wir, werden angesprochen als Heilige und Geliebte, aber natürlich, wir waren tot, sagt Paulus, und dann hat er uns lebendig gemacht, nicht wir uns selbst. Und dann ist wir leben ja alle außer Gnade und dann muss ich mich auch nicht anstrengen und dann ist auch wurscht, wie ich lebe. So, wäre ja eine mögliche Konsequenz und manche haben das vertreten und manche vertreten das immer noch oder auch, da gab es dann auch so sehr geistliche, spirituelle Schulen, die gesagt haben, naja, der Körper ist ja nur, da wohnt halt meine Seele drin, aber der ist eigentlich wurscht. Und das Eigentliche ist doch, dass ich Geist bin. Und was mein Körper dann so anstellt, ist dann auch nicht so wichtig. Das ist ja nur mein Körper. Ja, also, das sind so schlechten Country-Songs. Ne? Als ich mit ihr zusammen war, habe ich die ganze Zeit an dich gedacht. Oder so. Das ist ja toll. Ne? Also, ist nicht wirklich ein Trost. Und Paulus macht das hier sehr klar. Und das ist die Überschrift, die ich dieser Predigt geben möchte, ist, es zählt, wie du lebst. Es zählt, wie du lebst. Es ist nicht egal, wie du dein Leben führst. Nach dem Motto, Gott vergibt sowieso alles und dann kann ich auch machen, was ich will. Nein, es zählt, wie du lebst. Das Leben, weil Gott uns geliebt hat, das ist die Logik von Paulus, weil Gott uns geliebt hat, soll unser Leben von seiner Liebe bestimmt sein. Nicht nur davon, dass wir Geliebte sind, sondern auch darin, dass wir Liebende sind. Ja? Und auch die lieben, die nicht so liebenswürdig uns auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten und dritten erscheinen. Weil genau das hat Gott gemacht. Oder er hat uns als liebenswürdig erklärt. Und genauso, sagt er jetzt weiter, und jetzt komme ich zu unserem Text, soll unser Leben von der Reinheit bestimmt sein. So wie Christus rein ist. Das sagt er hier nicht, der zieht den Vergleich nicht, aber das steht im Hintergrund. 3. Mose 19, 1 und 2 heißt es, da sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt rein sein, denn ich bin rein. Das ist immer wieder diese Logik und das ist so wichtig. Wir kriegen, ich habe das schon oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, wir kriegen nicht einfach eine To-Do-Liste oder eine To-Not-Do-Liste. So, wenn du ein guter Christ sein willst, dann keine Rockmusik, kein Dings, kein sonst was. Sondern wir sind in einer Beziehung. Und unser Leben soll dann dem entsprechen, den widerspiegeln, mit dem wir in dieser Beziehung sind. Das ist die Ausgangslage hier. Und dann macht er es praktisch und spricht davon, Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit ist hier in der Neuen Genfer übersetzt. Das sexuelle Unmoral ist, wenn ihr Lutherbibel habt, dann steht da Unzucht. Porneia ist das griechische Wort, vielleicht erinnert euch das an irgendwas, ist so ein Containerbegriff, der beschreibt eigentlich jegliche Art von sexueller Aktivität, die nicht im Willen Gottes ist. Das wird dann nicht näher definiert an dieser Stelle in dem Wort, sondern das haben wir dann in der ganzen Bibel. Und wenn wir in die ganze Bibel gucken, stellen wir fest, Gott sagt, Sex ist eine total gute Sache. Gott sagt, habe ich mir selber ausgedacht, ist prima. Aber weil es so toll ist und weil es so kostbar ist, gebe ich der ausgelebten Sexualität einen festen Raum und einen Ort, in dem das stattfinden soll. In einer vertrauensvollen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Ehe. Das ist der Ort, wo sexuelle Gemeinschaft vollzogen werden soll. Und das, was außerhalb dieses Schutzraums stattfindet, ist das, was die Bibel dann Unzucht oder hier sexuelle Unmoral nennt. Und da geht es gar nicht darum, Leute abzustempeln, schlecht zu machen, Hass zu hassen, phobisch zu sein, sonst was, sondern einfach diese Grenzen zu sehen, die Gott hier gesetzt hat. Und Paulus sagt dann, zum Beispiel 1. Korinther 6, kann sich nur gut merken, wo das steht, also wenn es eigentlich empfiehlt, so wie er selber auch Single zu bleiben, ist eine gute Sache. Ja, manchmal haben christliche Gemeinden so das Bild vermittelt, du bist nur ein vollständiger Mensch, wenn du verheiratet bist und möglichst viele Kinder hast. Dann wären Jesus und Paulus und manche andere irgendwie arm dran. Paulus sagt, eigentlich empfehle ich das gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, so zu leben wie ich. Aber wenn du nicht, dazu würde gehören, sexuell enthaltsam zu leben. Und wenn du das nicht möchtest oder nicht kannst, dann empfehle ich dir zu heiraten. Das sollte nicht der einzige Grund sein. Aber er hat nicht die dritte Option, und das ist vielleicht wichtig an der Stelle, er hat nicht die dritte Option, oder du suchst dir halt einen Freund oder eine Freundin nur fürs Wochenende oder irgendwie ab und zu mal. Sondern die Optionen sind, und das ist, kann man nachlesen, also manche Leute fragen, ja, wo steht denn das, bitteschön? Also viel deutlicher wird es nicht. Du kannst entweder Single bleiben, war der Tipp von Paulus, aber er sagt gleich, das ist jetzt nicht Wort vom Herrn, aber so meine Lebensweisheit. Oder du kannst heiraten und Sex haben, aber es gibt keine dritte Option. Also Sex haben und nicht heiraten oder auch heiraten und nicht Sex haben. Übrigens sagt er nur mal zwischendurch, vielleicht wenn ihr Ruhe haben wollt zum Beten, aber dann seid auch in der Gemeinschaft miteinander, ihr Ehepaare. Steht in der Bibel. Also das ist das, was die Bibel mit Unzucht beschreibt. Und Paulus sagt, nein, das soll keinen Raum haben. Schamlosigkeit ist, nochmal, können wir uns was drunter vorstellen vielleicht, eine Grenzenlosigkeit im Umgang mit Sexualität. Interessant ist, dass er dann weiter von Habgier spricht. Das kann man unterschiedlich deuten. In Epheser 4 kommt Habgier schon mal vor, auch im Umgang mit Unreinheit. Der Ausschweifung hingegeben, das ist 4 Vers 19, und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Gier, da ist das gleiche Wort Habgier. Von daher könnte sich das auch auf sexuelle Dinge beziehen, dass Paulus hier sagt, also eine Art, ein Umgang mit Sexualität, wo du nur an deine eigenen Bedürfnisse denkst. Also deine eigene Triebbefriedigung und die Partnerin oder der Partner ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja, das wäre so ein gieriger Umgang mit Sexualität. Viele Übersetzungen haben das auch jetzt hier auf Geld bezogen, Habgier. Dann ist es ein bisschen überraschend, dass das hier so mit reinkommt. Wir wissen es nicht ganz genau. Es könnte beides bedeuten, aber es passt auch beides. Weil der Grundimpuls ist auf jeden Fall dieses Haben-Wollen. Ja? Also wir haben das gesehen in Epheser 4, wer da war, wo Paulus sagt, wer gestohlen hat, soll nicht mehr stehlen. Also aus diesem Modus Gier, haben wollen, rauskommen. Sondern er soll arbeiten, selber sein eigenes Geld verdienen, damit er noch was übrig hat und auch weitergeben kann, den Armen dienen kann. Also aus dem haben wollen ins geben können und geben wollen hineinkommen. Und das Gleiche gilt auch für Beziehungen. Übrigens auch für Freundschaften, auch für nicht sexuell dominierte Beziehung, sage ich mal, wenn du in einer Beziehung drin bist, damit du was kriegst, wird es immer schräg. Sondern wir sind einander geschenkt in Freundschaften, in Ehen, damit wir einander segnen, damit wir einander beschenken. Und im Idealfall keiner dabei zu kurz kommt am Ende, aber eben nicht in dem nachgerechnet wird. Ja, du hast mir jetzt ich habe dir jetzt 5-mal gesagt, ich liebe dich. Du hast mir nur 3-mal gesagt, ich liebe dich. Also, das wird schräg. Aber ich bin in der Beziehung, um zu schenken und nicht aus Habgier. Ja, ich will halt eine hübsche Freundin haben und jetzt lege ich mir halt eine hübsche Freundin zu. Das ist kein Grund. Darauf sollt ihr euch nicht mal mit Worten einlassen. Und jetzt ist interessant, es gehört sich nicht, das klingt so ein bisschen nach so einer altertümlichen Pädagogik, aber was er sagt, es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk. Also wie am Anfang, ne, lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat, seid Gottes Nachahmer als seine geliebten Kinder, sagt er wieder, ihr seid heilig, Gottes heiliges Volk und jetzt lebt so, wie es dem entspricht. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also das zieht sich überall durch und vielleicht könnt ihr es gar nicht mehr hören, dann macht nichts. Ich sage es nochmal. Das, was Gottes Wort uns sagt, wie wir leben sollen, wurzelt immer in dem, was Gott uns zuspricht, wer wir sind. Es wurzelt in deiner Identität. Du bist eine Heilige und eine Geliebte Gottes. Und deshalb sagt dann dir Gottes Wort, jetzt dann führ doch auch ein Leben, was dem entspricht. Übrigens, du bist auch reich beschenkt, deshalb musst du nicht mehr mit diesem Nimm-Reflex durch die Welt gehen. Kennt ihr das? Vielleicht von euch selbst, vielleicht von anderen. Leute, die, was haben früher gesagt, die sind vom Stamme Nimm oder so. Also das, ein Waisengeist, das wäre so die fromme Variante, wo du immer das Gefühl hast, du kommst zu kurz. Und jemand muss immer kriegen. Aufmerksamkeit, Geld, was es auch ist, Essen. Das ist keine gesunde Haltung. Wir sind reich beschenkt und da sind wir frei zu geben und loszulassen und auch mal zu verzichten. Ja? Also wie es sich für die Heiligen gehört, das ist der Punkt, das ist deine Identität. Heiliger und Geliebter Gottes. Dann führ auch so ein Leben. Dann hat das auch Auswirkungen auf unser Reden. Ne? Obszönitäten, anzügliche Witze. Also da geht es nicht darum, dass man nicht mit Humor durchs Leben gehen soll, sondern es geht darum, dass auch die Sprache rein sein soll. Und wir sollen stattdessen dann Danksagungen bringen. Das soll unser Reden, unser Denken bestimmen. Oh, ich bin so reich beschenkt von Gott. Dann werde ich auch Dinge reden, die gut sind und nicht zynisch irgendwie Leute fertig machen oder eben dieses Geschenk, was Gott uns schenkt, auch in der Sexualität, in den Schmutz ziehen, in irgendwelchen blöden Witzen. Also eben keine Humorlosigkeit, aber auch da eine Reinheit, die von Gott kommt. Und Paulus macht es sehr klar. Es gibt einen Lebensstil, der uns auf Dauer von Gott trennt. Also, ne, wenn er sagt, wer das tut, der erbt nicht das Reich Gottes. Das ist schon krass. Er sagt nicht, wer das schon mal getan hat, für den gibt es jetzt keine Chance mehr. Oder wer auch schon Christ war und dann wieder auf die Schnauze gefallen ist, für den gibt es keine Vergebung mehr. Sagt er auch nicht. Aber er sagt, wer auf diesem, und er macht übrigens auch nicht das Fass auf, zu diskutieren, ja, wie ist denn das jetzt, wenn jemand gerettet ist, kann der wieder verloren gehen? Er sagt nur, du gehst auf eine Straße, also wenn du auf die A7 fährst, Richtung Norden, dann wirst du irgendwann nach Hannover kommen. Das ist nichts Schlimmes, ich komme aus Hannover. Das ist einfach eine Richtungsangabe. Ja? Und wenn du auf diesen Weg gehst, dann wirst du in der Zerstörung landen und fern von Gott. Das hat eine Konsequenz, wie du lebst. Wie du lebst, zählt. Es ist nicht egal, wie du dein Leben führst. Das ist der Punkt hier. Nicht drohen mit der Hölle, damit die Leute spuren, sondern du bist hier auf einem Weg, der nicht egal ist. Ja, hör das doch so. Hier ist jemand, der voller Liebe ist und voller Sorge. Sagt bitte, pass auf welchem Weg du bist, denn es zählt, wie du lebst. Interessant ist noch ein Aspekt, und dann gehe ich weiter. Es gibt diesen Schlenker, hier in der NGÜ ist das mit einer Klammer, das kann man nicht so gut vorlesen, wo er sagt, Habgier, wie auch immer die jetzt genau zu deuten ist, ist Götzendienst oder Götzenanbetung. Ich habe das irgendwo gelesen, dass Sünde eigentlich eine Anbetungsstörung ist. Also auf Englisch war das a worship disorder. Ja, wir sind geboren dafür, Anbeter zu sein, aber manchmal sind wir eben auf dem Weg, dass wir was Falsches anbeten. Uns selbst, Mammon, Sex und so weiter. Und vieles davon sind gute Gaben Gottes, aber sie bekommen einen Stellenwert, den sie nicht haben sollen. Und deshalb auch dieser Verweis auf Dankbarkeit. Ja, ich richte mich auf Gott aus, ich sehe auf ihn, ich bete ihn an. Und dann kommen Dinge auch in ihre richtigen Proportionen rein. Wo ich eben sage, ich öffne die Hände vor Gott in der Anbetung, sage, du beschenkst mich und nicht, ich muss mir das noch greifen, damit ich glücklich bin oder so. Das ist ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber Gott letztlich. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter hier. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, gerade wegen dieser oben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen, also in diesen Dingen ist gemeint, ne? Nicht überhaupt Kontakt zu haben oder so. Und dann dieser Vers 8, und ich habe den wörtlicher zitiert, als er hier in der NGÜ ist. Ihr wart Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Das ist ein Hammersatz, oder? Also nicht, ihr wart ein bisschen benebelt oder verdunkelt oder hattet einen Schatten oder so, sondern ihr wart Finsternis. Und jetzt seid ihr Licht. Das ist das, was Gott dir jetzt zuspricht, wenn du zu Christus gehörst. Du bist Licht. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus seinen Jüngern. Damit meint er auch dich, wenn du sein Jünger bist. Ihr seid Licht in dem Herrn. Und nochmal, das ist eine Identitätsaussage. Und darum lasst euch nicht bequatschen, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht runterziehen und so weiter. Was er alles sagt, macht euch nicht gemein mit diesen Gemeinheiten. Denn ihr seid Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die zum Licht gehören. Und nochmal, er sagt, dass denen, die gerade angefochten sind. Er sagt nicht, herzlichen Glückwunsch, zwei in eurer Gemeinde haben das schon geschafft. Die sind schon durchgebrochen und haben keine Versuchungen mehr in ihrem Leben. Die müssen jetzt das gar nicht mehr hören, was ich hier sage. Und die sind Licht in dem Herrn. Nehmt euch mal ein Beispiel an denen. Sagt er nicht. Er sagt, da sind Leute, die wollen euch in den Schmutz ziehen, dass ihr schmutzige Dinge tut mit ihnen. Und tut es nicht, denn ihr seid jetzt schon Licht in dem Herrn. In dem Moment, wo du angefochten bist, wo du versucht bist, wo du dich vielleicht ganz schmutzig fühlst, sagt Paulus dir, du bist Licht in dem Herrn. Das ist ziemlich, du fühlst dich überhaupt nicht so. Und jetzt lebe in diesem Licht. Jetzt geh doch auch die Schritte. Nochmal, von der Identität. Begreife, wer du bist und lebe als die du bist. Und das heißt natürlich, in manchen Situationen, ich muss erstmal umkehren. Ich bin gerade auf der falschen Straße. Ich bin, ne, haben wir früher gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber ich bin doch Licht im Herrn. Ich gehe wieder zurück ins Licht. Ich lebe wieder im Licht, weil ich doch auch zum Licht gehöre, weil ich selber Licht bin. Das ist das, was wir Buße nennen. Ich sage, ich verlasse diesen Weg und gehe auf diesen Weg. Lebt als Kinder des Lichts. Und dann geht auch Schritte im Licht. Und das ist schon mein letzter Punkt. Das sind einige Aufforderungen am Schluss in unserem Abschnitt. Ich habe hier gefunden, prüft, lasst, deckt auf und steht auf. Ja? Also prüft, überlegt, heißt es hier, bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Am besten, bevor ihr es tut. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So ein bisschen mehr im Lutherdeutsch. Wir kriegen nicht einfach eine Checkliste. Ne, und ich habe nichts getan, was auf dieser Liste steht. So, wir dürfen keine Feiern haben mit mehr als 10 Leuten. Ist das jetzt eine Feier, wo wir gerade... Also so, dann gehst du so nach der Checkliste. Sondern du sollst prüfen, du hast den Heiligen Geist. Und was ist jetzt in dieser Situation? Was heißt jetzt Leben im Licht? In dieser Herausforderung, in der ich gerade bin. In der Begegnung mit diesem Menschen. Das ist eine Aufforderung, die wir immer wieder haben. Ne? Römer 12. Dass wir ein Leben führen sollen als neue Menschen und dass wir prüfen können, was der Wille des Herrn ist. Oder Philipper 1, Vers 10, dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Nicht nur, was gut ist und was gerade noch legal ist, sondern sogar, das ist manchmal eine Herausforderung für die, die schon länger dabei sind. Die wissen ungefähr, wie man sich verhält, dass man nicht rausfliegt. Aber wir sind aufgefordert zu prüfen, was das Beste ist. Nicht wie weit kann ich an die Leitplanke, so bis ich rüberkippe, sondern wie kann ich eine gerade Straße fahren. Und das bleibt eine Herausforderung. Ich bin selber in der Herausforderung, immer wieder neu zu prüfen, was ist der Wille des Herrn in dieser Situation. Und es dann auch, was ich eigentlich längst weiß, das dann auch zu tun. Oder eben das andere nicht zu tun. Und das ist das Zweite, was aus dem Prüfen folgt. Lasst. Ja, also lasst es. Das, was nicht der Wille des Herrn ist, nämlich. Beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt. Die unfruchtbaren Werke, die sollen wir nicht tun. Ja, bringt nichts, das ist leer. Merkst du dann auch oft hinterher. So irgendwie, ich hatte da so Bock drauf, aber es ist irgendwie hinterher ein fader Geschmack. Das heißt, dass wir die Grenzen kennen und dass wir sie dann auch einhalten. Und dass wir nicht mit der Sünde spielen. Also wie weit kann ich denn da über die Klippe eben rüber, ne? Dann gibt es einen interessanten Satz, den man auch unterschiedlich verstehen kann. Also habt nichts mit diesen Werken gemein, deckt sie viel mehr auf. Jetzt ist die Frage, was ist da gemeint? Heißt das, ich soll rumgehen und gucken, wo Leute in Sünde leben und das dann irgendwo im Internet posten oder so? Ich glaube nicht. Ja, es gibt eine Berufung vielleicht sogar oder einen Beruf als Investigativreporter, da kann das manchmal nötig sein. Es gibt auch ein prophetisches Amt wie ein Johannes der Täufer, der zu einem Herodes geht. Das geht dann aber meistens in Richtung auch von Menschen, die in Autorität sind, sie herauszufordern. Aber das würde ich jetzt nicht als für den Alltagsgebrauch nehmen, dass man seinen Kollegen allen erzählt, wo sie in Sünde leben oder so, wenn sie gar nicht gefragt haben. Das ist, glaube ich, nicht hier mit Aufdecken gemeint. Ich würde erstmal bei mir selber anfangen. Das wäre so mein Vorschlag auch für dich. Wo ich da im Dunkeln rumtapse und wo ich vielleicht auch Dinge geneigt bin zu verschleiern. Also ich pflege Dinge in meinem Leben. Beispiel, ja. Und nein, das ist doch jetzt keine Lüge. Das ist kreativer Umgang oder selektiver Umgang mit Fakten, was weiß ich, gegenüber dem Finanzamt oder so. Oder das ist halt eine nette Kollegin, man will doch auch nett sein, ein bisschen gute Arbeitsatmosphäre. Nein, du flirtest da. Und in deinem Kopf geht schon irgendein Film ab. Das ist Aufdecken. Ja? Das ist nur zwischen dir und dem Herrn erstmal dieses Aufdecken. Aber das heißt, die Wahrheit aussprechen über dem, was du da vielleicht gerade tust oder zu tun gedenkst. Ja, du bist voller Hass und Rachegefühlen jemandem gegenüber und du nennst das dann Gerechtigkeitsempfinden. Nein, deck diese unfruchtbaren Werke auf, die da in deinem Herzen sind. Versteht ihr das Prinzip? Und wenn wir damit fertig sind, dann kann man ja nochmal gucken, aber ich würde warnen davor, dass wir jetzt durch die Landschaft ziehen und allen erzählen, was sie falsch machen. Das, entweder wollen sie es nicht wissen oder sie wissen es schon, aber warten da nicht auf mich oder auf dich. Also aufdecken. Ja? Und als letztes, steht auf. Darum heißt es auch, jetzt kommt ein Zitat, das Interessante an der Stelle ist, dass die Gelehrten sich seit 2000 Jahren streiten, wo das denn steht. Weil es kein Bibelzitat oder nur sehr frei wiedergegeben. Vielleicht war das ein Tauflied, was die damals in den Gemeinden gesungen haben oder so, wir wissen es nicht, aber ist auch wurscht. Jetzt heißt es, jetzt zitieren wir Paulus an der Stelle, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Oder so wird Christus dich erleuchten. Das ist ein ziemlich krasser Satz, oder? Stell dir das einfach mal bildhaft vor. So, nicht zu bildhaft bitte, sonst kannst du nachher nicht schlafen. Aber Da ist einer, der liegt bei den Toten und schläft. Also irgendwo nicht. Ich stelle mir so ein Krimi vor, wo man so ein Leichenschauhaus oder mit diesen Edelstahlschubladen und so. Und in einer Schublade liegt einer und hat da seinen Teddybär und seine Schmusedecke. Das ist ziemlich bizarr. Und Paulus sagt, es gibt offensichtlich Christen, die bei den Toten liegen und schlafen. In Epheser 2 hatte er noch gesagt, ihr wart tot, aber ihr seid mit Christus mit auferweckt und seid jetzt lebendig. Und dann gibt es wohl die Möglichkeit, die er hier beschreibt, dass wir lebendig gemacht worden sind mit Christus, auferstanden sind und dann wieder uns hingelegt haben, da wo wir vorher tot gelegen haben. Also Lazarus geht sozusagen wieder ins Grab zurück, zieht sich die Grabbinden über den Kopf und sagt, ich will schlafen. Das ist absurd. Also ich lebe eigentlich gar nicht. Ich gehe in ein Leben zurück, wo ich überhaupt nicht mehr hingehöre. Ich lege mich schlafen bei den Toten. Was für ein krasses Bild, wo ich offensichtlich reich beschenkt worden bin mit Leben, mit Liebe, mit Heiligkeit, mit Gottes Gerechtigkeit in Christus und das alles da auf dem Gabentisch stehen lasse und mich wieder zu den Toten legen, die das alles nicht empfangen haben und genauso da liege wie die anderen auch. Das ist eigentlich total bitter und es ist dann total verheißungsvoll, wenn man darüber nachdenkt, weil ich das ja nicht muss. Ich habe ja das Leben in mir. Trotzdem, ich bin immer noch, selbst der da liegt und schläft, ist Licht in dem Herrn. Du bist Licht in dem Herrn, auch wenn du da überhaupt nicht hingehörst in deine Schublade, sondern du kannst da rauskommen, du kannst aufstehen. Und Christus wird mit seinem Licht über dir strahlen. Und das ist der Ruf. Und das ist die Einladung. Und das ist ein Ruf, den wir immer wieder hören müssen, den ich auch übrigens, ich predige übrigens gerade, ich sitze hier in der ersten Reihe sozusagen, hör selber zu, wir immer wieder hören müssen. Sagen, okay, wo lebe ich im Alten? Wo bin ich hängen geblieben? Wo muss ich neu aufstehen? Und ich will damit enden, diese Einladung, dass du nicht liegen bleibst. Dass du ins Licht kommst. Das Licht ist nicht, was dich bedroht. Ja, das wird Dinge aufdecken in deinem Leben. Aber das ist erstmal auch nur zwischen dir und dem Herrn. Und der weiß es sowieso auch schon. Aber wenn es ins Licht kommt, dann kann es geheilt werden. Komm ins Licht und schau auf Jesus und bete ihn an. Er wird dich immer weiterziehen ins Licht. Er wird dich immer weiterziehen auf seinem Weg. Lade dich ein, auf diesem Weg mit ihm zu sein. Um das Alte zurückzulassen. Die Grabbinden, diese Garderobe des alten Menschen, das brauchst du alles nicht mehr. Die Unreinheit, die Triebgesteuertheit, was immer es ist, Habgier, Jähzorn, eine Trägheit, die nicht Gott verherrlicht. Jesus, wir danken dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du gekommen bist, um genau für diese Dinge zu sterben, dass du gekommen bist, ja, um für genau diese Menschen, die da drin hängen, zu sterben. Und du lädst uns neu ein, du rufst uns neu, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten. Ich will doch mit meinem Licht dein Leben erleuchten und dich zum Licht machen für diese Welt. Und er ruft dich weg von Schamlosigkeit, er ruft dich aber auch weg von einer falschen Scham, wo du dich nicht mehr traust, zu ihm zu kommen. Du sagst, nee, ich hab's verkackt, ich bin zu weit zurückgefallen. Da gibt's keine Gnade mehr für mich. Das ist eine Lüge. Er ist da mit seiner Gnade, er ist da mit seiner Liebe. Er schenkt dir neues Leben. Er führt dich ins Licht. Er vergibt dir gerne.